Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute sprechen wir mit Roland Ampenberger von der Bergwacht Bayern über die Aufgaben, die Arbeit und die Erfahrungen der Bergwacht. Und das war mir nämlich gar nicht so bewusst, das wird alles auf ehrenamtlicher Basis gemacht, was ziemlich krass ist. Und was da genau passiert, ob die Klischees vom Turnschuhträger im Schnee noch stimmen und welche Tipps es für uns Wanderer gibt, das erfahren wir gleich von Roland selbst. Deswegen Roland, danke, dass du dir nach einem langen Arbeitstag noch die Zeit dafür nimmst.
Ja, freut mich. Wenn ich mal hier ein schönes Gespräch führen könnte, gerne.
Cool. Roland, ganz am Anfang, was machen wir denn, wenn gleich der Alarm losgeht und du weg musst?
Oh, passiert so in der Regel nicht, weil ich so jetzt im operativen Geschäft nur noch an einem bestimmten Thema unterwegs bin. Das ist im Bereich Krisenintervention und da lässt sich das auch regeln. Also ich komme aus der ehrenamtlichen Bergwacht, aber arbeite aber seit 18 Jahren hauptberuflich in dem Thema hier an dem Ausbildungszentrum in Bad Tölz und nebenbei mache ich eben noch die Arbeit als Pressesprecher für die Bergwacht Bayern. Also das wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit jetzt nicht passieren, da müsste schon ein sehr außergewöhnliches Ereignis stattfinden.
Da wollen wir nicht drauf hoffen, dann sind wir froh, dass du dir jetzt die nächsten Dreiviertelstunde für uns Zeit nimmst. Roland, lass uns doch mal damit starten. Bergwacht, jeder von uns hat ein Bild davon im Kopf, was die Bergwacht sein könnte, was auch, glaube ich, ganz viel so durch Film und Fernsehen auch geprägt ist. Aber magst du uns am Anfang mal mitnehmen, was ist denn eigentlich die Bergwacht? Was macht ihr eigentlich?
Ja, der Name, der verleitet natürlich schon auch was hinein zu interpretieren. Man muss wissen, die Bergwacht war in ihrer Gründung eine Natur- und Sittenwacht. 1920 hat aber dann relativ schnell die Entwicklung genommen zu einer Rettungsdienstorganisation. In Österreich gibt es eine Bergrettung und eine Bergwacht. Das sind die Aufgaben Naturschutz und Bergrettung geteilt. Okay. In Bayern läuft und in Bundesdeutschland, auch in den Mittelgebirgen, ist unter dem Begriff Bergwacht eben der Rettungsdienst fürs alpine und unwegsame Gelände zu verstehen. Das heißt also, Bergbach gibt es nicht nur hier im Bayerischen Alpenraum oder auch in dem Bayerischen Mittelgebirge, sondern genauso im Harz oder auch im Schwarzwald oder der Sächsischen Schweiz. Auch da gibt es freiwillige ehrenamtliche Bergwacht-Einrichtungen, die dort den Rettungsdienst sicherstellen.
Okay, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, du bist jetzt hauptamtlich unterwegs als Pressesprecher, warst aber auch ehrenamtlich lange bei der Bergwacht. Was war denn für dich die persönliche Motivation, da anzufangen?
Also das ist ja ganz unterschiedlich. Bei mir war es schon tatsächlich am Anfang, Bergrettung oder Bergwacht besteht aus zwei Bausteinen. Einerseits Berge, andererseits Rettungsdienst oder Notfallmedizin. Und bei mir war es schon das Thema, gemeinsam mit Menschen im Gebirge draußen unterwegs sein, auch zu lernen und ja, gleichzeitig aber auch noch was Spannendes und was Sinnvolles auch tun zu können. Und das ist, denke ich, nach wie vor für viele so die Motivation, sich dem Thema zu nähern. Und dann spielt natürlich auch das Thema so soziale Gemeinschaft eine große Rolle, mit Menschen, die gleich ticken, so ein bisschen den gleichen Stallgeruch haben und mit denen, weil man verbringt natürlich auch sehr viel Freizeit oder bringt sehr viel Freizeit ein, auch gemeinsam hier unterwegs zu sein in der Sache.
Ist das wertgetrieben, dass du gesagt hast, okay, ich sehe den Sinn und den Zweck dieser Sache, was ich da mache, oder ist es auch eine sportliche Herausforderung zu sagen, hey, ich gehe zur Bergwacht, weil ich mich da ausleben kann, Abenteuer, weiß ich nicht. Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich denke, ja, also gut, bei mir ist jetzt schon fast 30 Jahre her, aber natürlich spielt das eine Rolle, dass man, ich weiß nicht, ob wir es jetzt Abenteuer nehmen, aber zu sagen, das Erlebnis und helfen dürfen zu können und das an einem besonderen Ort, eben jetzt nicht auf der Straße vielleicht, sondern im Gegenteil in einer besonderen Umgebung, das ist schon auch, war bei mir auch Hauptmotivationsgrund oder Mitmotivationsgrund, das Ganze zu tun. Also es ist eine Kombination am Ende des Tages. Ich mache was Sinnvolles, ich bringe mich in der Gemeinschaft ein, ich bekomme von der Gemeinschaft auch viel zurück dazu und habe da ein ganz starkes Netzwerk. Also man lässt sich schon auch von der Familie der Bergwacht sprechen. Und das Schöne ist halt in so einer Gemeinschaft, dass die Menschen auch sehr unterschiedlich sind. Also vom Lebensalter bis hin von den Berufen, was der jeweilige macht oder tut. Und da entsteht schon auch ein tolles Netzwerk am Ende des Tages.
Ist denn, habt ihr, wenn du sagst, jedes Alter ist auch dabei, habt ihr irgendwie so eine Art Nachwuchsproblem oder rennen euch die Jüngeren eher die Türen ein? Wie ist das so verteilt bei euch?
Also eine Charakteristik ist von der Bergwacht, dass die natürlich sehr unterschiedlich ist. Also man kann oft eine Bereitschaft, was jetzt so die Zusammensetzung nicht mit der anderen begleichen. Also generell von einem Nachwuchsproblem, toi toi toi, haben wir gegenwärtig nicht. Liegt einfach, denke ich, daran, dass der ganze Alpin-Outdoor-Bergsport in den letzten 25 Jahren so positiv besetzt ist. Man sieht das ja auch, unendlich viele Menschen sind in irgendeinem Sportart in dem Bereich dort aktiv und entsprechend ist auch der Zuspruch von den jungen Leuten, weil sie auch eine aufwendige und gute Ausbildung bei der Bergwacht dann natürlich bekommen. Der ist soweit nach wie vor groß. Entscheidend ist für uns, dass die Leute auch bleiben. Also das ist schon auch eine Charakteristik bei der Bergwacht. Uns bringt es nur dann was langfristig, wenn die Leute sich auch dauerhaft verpflichten dazu. Also zu sagen, ich mache das jetzt mal 3 Jahre und dann gehe ich wieder, das nehme ich mal so mit, das Thema nebenbei. Das ist es am Anfang nicht. Das reicht einfach nicht aus, weil es halt gilt, einfach einen Rettungsdienst sicherzustellen, das heißt, sich aufeinander zu verlassen, natürlich im Einsatz, aber auch im Vorfeld, dass jeder sich ein Stück weit einbringt dazu.
Jetzt sagst du, okay, aus unterschiedlichen Bereichen. Wie darf ich mir das denn jetzt vorstellen? Jetzt haben wir eben so scherzhaft gesagt, okay, was passiert, wenn jetzt ein Notsignal reingeht? Bei den Leuten, die jetzt wirklich auf Abruf stehen, also wie dürfen wir uns das vorstellen? Gibt es dann ein System, wo man sagt, okay, in dem und dem Zeitraum bin ich dafür verantwortlich oder ist jeder permanent verantwortlich und dann piepst es und dann, ich habe so ein Bild wie bei der Feuerwehr im Kopf, dass es irgendwann piept und dann laufen alle los. Ist das bei euch auch so?
Also das Grundbild ist erstmal das gleiche. Man trägt einen Meldeempfänger, wenn man und wenn es unter der Woche ist und die Leute verlassen dann den Arbeitsplatz, fahren in der Regel entweder zur Rettungswache oder auch gleich Richtung Unfallort dazu. Viele arbeiten mit Dienstplänen und da beschränkt sich es natürlich schon auch, wer ist unter der Woche überhaupt vor Ort, wo ist der Arbeitsplatz so nah, dass er eben auch in dem Einsatzgebiet zum Einsatz gehen kann und wo können die Leute auch den Arbeitsplatz verlassen. Aber das Grundprinzip, genauso wie du es gesagt hast, der Notruf geht bei der Leitstelle rein, die Leitstelle alarmiert dann die zuständige Bergwacht, den zuständigen Einsatzleiter. Der Einsatzleiter, der hat in der Regel auch 24-Stunden-Dienste, oft über mehrere Tage. Der ist der Erste, der sich meldet und die Einsatzmannschaft trifft sich dann an der Rettungswache und geht dann in den Einsatz. Das sind nur personell natürlich weniger. In der Regel sind es so mal grob zwischen 3 bis 8 Personen dann, je nach Meldebild und Einsatzszenario und die dann in den Rettungseinsatz geht. Am Wochenende ist es dann häufig, weil das natürlich nach wie vor schon auch die einsatzstärkeren Zeiten sind, dass die Wache besetzt wird oder dass auch Diensthütten besetzt wird, gerade im Winter in den Skigebieten. Also die Bergwacht macht in Bayern auch die Rettung auf den Skipisten. Da ist dann immer eine feste Mannschaft an der Diensthütte im Skigebiet und die von dort dann direkt ausrückt.
Okay, das heißt, ihr positioniert euch in den Zeiten, wo ihr mehr erwartet, positioniert ihr euch schon gleich näher an den Gefahrenstellen, genau, dass ihr schneller da sein könnt.
Das ist okay. So typischerweise die Skipiste. Ansonsten ist es halt, dass in der Regel der Einsatz immer vom Tal aus gestartet wird dazu. Mhm.
Und dann ist bei mir bei Bergwacht, ich glaube, da habe ich auch einen Bias im Kopf, automatischen Hubschrauber integriert. Ist das so?
Also um es mal in Zahlen auszudrücken, würde ich es erstmal sagen, nein. Also wir haben ungefähr zwischen 8.500 bis 9.000 Einsätze jedes Jahr, Sommer und Winter gemeinsam und davon sind rund 2.000 Einsätze mit dem Hubschrauber. Also jetzt würde ich jetzt erstmal verneinen. Das liegt natürlich daran, wie ist die Topografie, also wie schauen denn die Berge aus und im Bayerischen Alpenraum ist halt sehr viel auch erschlossen. Okay. Sodass man auch viel mit Fahrzeugen arbeiten kann, mit Geländefahrzeugen und jetzt nicht für jeden Einsatz einen Hubschrauber benötigt. Ein Hubschrauber benötigt entweder aus dem Grund, weil die Verletzung so schwerwiegend ist, dass man zum Beispiel einen Notarzt dazu braucht und den auch sehr schnell dabei haben will. Das ist die eine Sache. Oder dass halt der Einsatzort sehr schwer zu erreichen ist dazu. Also jetzt nehmen wir den verstauchten Knöchel, der schmerzhaft sein kann, wo man nicht mehr runterlaufen kann, wo man aber vielleicht bis auf wenige 100 Meter mit dem Fahrzeug hinfahren kann. Dann wird die Bergwacht mit dem Fahrzeug kommen. Wenn das gleiche Szenario so einem entlegenen Tal ist, wo man nicht mehr mit dem Auto hinfahren kann, dann wird man relativ schnell sagen, hier braucht man einen Hubschrauber, einfach weil der Anfahrtsweg, bis man dort am Verunfallten ist, sehr weit ist dazu. Das sind so die Entscheidungskriterien. Wenn man sich die Berge in der Schweiz oder in Österreich in höher gelegen anschaut, da wird natürlich sehr schnell wesentlich häufiger geflogen, weil einfach die Anfahrtswege, bis man zur Unfallstelle kommt, viel weiter und aufwendiger sind.
Weil genau das Szenario hatten wir jetzt persönlich am Wochenende. Wir waren in Frankreich in der Nähe von Grenoble. Ja. In den Alpen da rund um das Mont Blanc Massiv wandern und Bell hatte sich tatsächlich bei der Wanderung.
Das passt ganz gut, das Beispiel mit dem Knöchel verstauen.
Genau, ist zweimal umgeknickt und dann haben wir uns auch gefragt, okay, wir waren in der Hüttennähe, das passte jetzt alles, ja, und sie konnte dann am nächsten Tag auch glücklicherweise wieder runterhumpeln, aber was wäre gewesen, was hätten wir gemacht, wenn sie da von der Hütte nicht mehr runtergekommen wäre?
Also ich wäre mir ziemlich doof vorgekommen, tatsächlich die Bergrettung anzurufen und sagen, Entschuldigung, also da konntest du mit dem Auto nicht hinfahren, ja, also da ich bräuchte jetzt einen Helikopter, weil ich meinen Knöchel verstaucht habe. Also wie viele Anrufe werden nicht getätigt, weil es den Leuten zu unangenehm ist? Die Statistik gibt es wahrscheinlich nicht.
Die, ne? Gibt es nicht. Also landläufig würde man erst das sagen. Das kann man jetzt von zwei Seiten betrachten. Andererseits ist das ja, würde ich es mal auf der einen Seite als positiv betrachten, weil du sagst, okay, ich helfe mir erst mal selber so weit, wie es geht. Also ich bin nicht per se, wenn ich nicht mehr hundertprozentig handlungsfähig bin, sofort auf Dritte angewiesen, sondern ich helfe mir selber. Das ist so eine ganz, eigentlich eine althergebrachte Anspruch der Bergsteiger, oder? Also die Rettung, die rufe ich nur, wenn es gar nicht mehr anders da geht. Wir erleben eigentlich im Zuge der Wandlung innerhalb der Gesellschaft und das Verhalten eigentlich eher das Gegenteil, was aber nicht per se schlecht ist. Also wenn du da jetzt runtergehumpelt wärst, dann wäre vielleicht der Fuß unendlich angeschwollen dazu, man hätte es nicht gleich operieren können. Also wir sagen schon auch lieber einmal zu früh als einmal zu spät am Ende des Tages dazu. Also das hat so beide Seiten, das, weil letztendlich, klar, ob du jetzt mit einem verstauchten Knöchel am Marienplatz sitzt oder ins Krankenhaus einfach behandelt werden musst oder irgendwo in den Bayerischen Alpen, die Verletzung ist erst einmal da.
Solange, also bei der Hütte, wo wir waren, hätte man es auch ein paar Tage aushalten können, bis es abgeheilt
also
gewesen
wäre.
Es gibt schlimmere Plätze.
Auf dem Hintern dann den Schneehang schon mal runtergerutscht, dann war ich schon mal ein gutes Stück weiter unten. Ich frage mich, wenn du sagst, es hat sich viel gewandelt, ne? Das klingt so ein bisschen so, als würde jetzt wegen jeder Lappalie vielleicht auch die Bergwacht gerufen werden oder die Leute nicht mehr so vorbereitet in den Berg gehen. Was sind denn so die meisten Einsätze, die ihr habt? Sind das wirklich so dramatische Sachen oder sind das wirklich so, einer hat sich verirrt, einer steckt friert oder einer hat eben den verstauchten Knöchel?
Also die überwiegende Zahl der Einsätze zahlenmäßig sind Verletzungen, die durch die Bewegung, also durch den Sport stattfinden. Und der Unterschied besteht einfach darin, wenn ich mir beim Volleyballspielen in der Turnhalle umknicke, naja, was mache ich dann? Setze ich mich auf die Bank und fahre mit der Straßenbahn am Ende ins Krankenhaus dazu. Und der Unterschied, wenn das gleiche Szenario am Berg stattfindet, dann kann das natürlich erhebliche Folgen haben. Allein, ob man Notruf absetzen kann, ob man sich noch bewegen kann und wie komme ich überhaupt vom Berg runter. Also Verletzungen, und mit Verletzungen meine ich auch akute Erkrankungen, also der Herzinfarkt, der Krampfanfall, der Unterzucker. Es sind nicht nur die Verletzungen durch Sturz. Sturz ist in der Regel das häufigste Unfallgeschehen, sondern es ist die ganze Breite von Notfällen, die wir im Tal haben, die auch dann am Berg stattfinden. Und dazu kommen natürlich, und das ist aber zahlenmäßig, aber natürlich medial auch die interessanteren Einsätze, die Dramatik eines Einsatzes. Und die Dramatik bestimmt sich, naja, klar, durch großes Leid, Absturz über große Höhen oder nicht mehr gefunden oder vermisst gar dazu. Und das sind es natürlich die Einsätze, die es dann in die Öffentlichkeit und in die Presse schaffen dazu. Aber zahlenmäßig ist das jetzt nicht die überwiegende Anteil.
Gibt es da einen Einsatz, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, in deinem Erleben?
Ja gut, das sind natürlich viele Einsätze, auch durch meine Tätigkeit bei der Krisenintervention, die oft sehr folgenreich waren, zumeist auch dann eben auch tödlich geendet sind. Aber die Bandbreite ist wirklich von Verstiegen bis hin zum Absturz oder auch der Bienenstich oder sage ich jetzt mal auch mit dem Messer, der Hüttenwirt oder ein Hüttengast auf der Hütte mit dem Messer in den Finger geschnitten. Also da sind wir wieder beim Thema, wo eigentlich der Berg an sich jetzt eigentlich wenig Rolle dazu spielt, sondern einfach das Geschehen, das dort stattfindet. Und auf eure Frage so mit diesem Thema Notruf, also was halt wir schon feststellen, dass die Grenze oder die Wahrnehmung, das Gespür dafür, hey, ich bin nicht irgendwo im urbanen Bereich unterwegs, wo überall sofort und jederzeit ein Stopp möglich ist, sondern ich bin im Gebirge unterwegs und auch in den Bayerischen Alpen, die ja an vielen Stellen jetzt nicht per se hochspektakulär, hochalpin sind dazu, aber trotzdem, ich bin einfach raus aus der urbanen Welt. Und wenn es dunkel wird, dann sieht man den Weg nicht mehr. Und wenn Schnee drauf liegt, sehe ich ihn auch nicht mehr. Und wenn ich wo rauf gehe, dann muss ich auch die Zeit einkalkulieren, bis ich wieder runtergehe. Das merken wir schon in den letzten, ja, sage ich mal, grob 10 Jahren, dass das schon ein Stück weit breiter bei den Leuten auch ankommt dazu. Und dann entstehen natürlich schon auch Einsätze, wo man fragt, naja, das wäre jetzt eigentlich augenscheinlich auf den ersten Blick schon ein Stück weit vermeidbar gewesen, die Situation.
Also der Faktor Mensch, der auch mit der Risikobereitschaft sich oder vielleicht auch des eigenen Unterschätzens des Könnens, dadurch, dass viel mehr Leute auch in den Bergen
Ja.
sind. Meinst du das? Dass
Genau,
da
das ist einfach die Wahrscheinlichkeit, es sind mehr Menschen im Gebirge. Die Berge an sich erscheinen total einfach verfügbar, oder? Ich sehe heute den Hochseilgarten und morgen mache ich den Klettersteig und übermorgen will ich aber auf den Watzmann beispielsweise gehen, obwohl ich vorher noch nie wirklich in den Bergen unterwegs gewesen ist. Und das ist schon ein Verhalten, das jetzt abweicht von dem, wie es früher das Bergsteigen ist, wo man sich so ein Thema über Jahre langsamer Schritt für Schritt genähert hat. Natürlich auch klar durch Medien, durch Darstellen, alles erscheint jederzeit greifbar und das merken wir schon stark bei dem Publikum und auch in der Breite und auch dann bei den einzelnen Einsätzen bei den Menschen. Nicht immer und das soll auch nicht anklagend sein, aber das ist schon so eine Feststellung, das Verhalten, das wir so aus dem urbanen Bereich hat, das findet auch ein Stück weit mehr am Berg statt. Und auch die Selbstverständlichkeit natürlich, dass ich sage, wenn ich heute am Berg bin und Netz habe am Handy und 112 wähle, na, dann bin ich auch sofort in der Rettungsleitstelle und die Rettungskette läuft los. Das war in Vorhandyzeiten, also ich sag mal grob vor 25 Jahren, noch völlig anders. Da musste ich erst ins Tal laufen oder ich musste zu einer Hütte laufen, um jemanden zu verständigen, dass er Hilfe holt dann dazu.
Rauchzeichen abgeben. Ja. Was ich auch immer mal wieder mit so einem halben Ohr mitbekomme, ist gerade so dieses Thema, ich bin aber DAV-Mitglied, egal was passiert, die holen mich schon aus dem Berg raus. Ne? Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass, ich sag mal, durch solche Sachen auch die eigene Risikobereitschaft deutlich höher ist, über meine Leistungsgrenze hinauszugehen, in der Gewissheit, was du eben gesagt hast, solange Netz da ist, irgendwer wird mich da schon rausholen. Ja, und da sind wir eigentlich an diesem Punkt. Was würdet ihr euch denn wünschen? Wie dürften Menschen wie du und ich uns in so Bergen verhalten, vorbereiten? Welche Gedanken sollten wir uns vorher einfach mal machen, bevor wir in die Berge gehen?
Also ich glaube, das erste ist mal festzustellen, okay, ich bin am Berg, nicht an einem anderen Ort unterwegs, wie ich das im Tal bin, auf einem Sportplatz, auf einer Mountainbike-Strecke, die ausgeschildert ist in einem Bikepark. In dem Moment, dass ich einfach mir bewusst bin, ich bin in der Natur. Und das ist anders hier. Früher gab es mal oder vor einigen Jahren schon eine Kampagne beim Hallenklettern vom Deutschen Alpenverein, die hieß, draußen ist anders. Und am dem Beispiel Klettern wird es so deutlich, oder? In der Kletterhalle ist alles normiert, da sind die Haken farblich gekennzeichnet, die Haken sind, die Expressschlingen hängen drinnen. Also ist alles ein strukturierter Rahmen. Wenn ich das Gleiche im Fels, dann ist jede Felsroute ein Stück weit anders da. Da können viele wenig Haken drinstehen, gar keine, keiner überprüft auch die Griffe, ob die jetzt fest oder lose sind dazu. Also das ist dieses Bewusstsein zu haben. Das ist mal so das erste Wesentliche. Und dann das zweite einfach zu sagen, ich überlege mal vorher, was ich machen will. Also ich schaue mir vorher den Weg an, ich weiß, wo ich bin, ich weiß, wie lange das in etwa dauert, ich weiß, mich selber einzuschätzen. Und ich überlege mir auch, wie ich auch dort von dort wieder runter, wie also wie der Ausgangspunkt, der Startpunkt ist und wie auch der Endpunkt ist dazu. Dazu gehört natürlich auch zu sagen, wie schaut denn das Wetter da oben aus, wie ist gerade im Tal, gerade in den Übergangsjahreszeiten haben wir im Tal noch Sommer oder schon Sommer und am Berg oben, ein paar hundert Höhenmeter weiter oben, liegt noch Schnee, da ist kalt. Also das Thema Ausrüstung, Bekleidung, eine Reservekleidung dabei zu haben oder auch für Wind und Kälte ein Stück weit gerüstet sein. Genauso mit Essen und Trinken geht es weiter. Und wenn ich mich auf die Infrastruktur verlasse, zum Beispiel, sage ich, da oben gibt es ja Hütte, da kehre ich ein. Ja, dazu muss ich mich vorher informieren, hatten die Hütten offen überhaupt schon oder hat die schon wieder zugemacht dazu? Und so geht das Ganze weiter bis hin zum Thema Tageslicht. Also wann gehe ich denn los? Wie lange ist es denn hell? Wie lange werde ich brauchen? Das klingt jetzt alles so selbstverständlich, aber so ist es. Immer wieder erleben wir das, dass das halt nicht getätigt wird, diese Überlegungen.
Das ist echt spannend. Es klingt jetzt wirklich ja so, okay,
Banal.
das, ja, banal und simpel, aber es ist natürlich einfach nochmal eine andere Hausnummer, dann auf dem Berg zu sein. Man überschätzt sich vielleicht, ne? Man sieht, also spielen ja sicherlich die, was du gesagt hast, sozialen Medien auch eine Rolle. Ich sehe was auf Instagram, denke mir, geile Route, will das nachlaufen, habe keine Ahnung, was da irgendwie dazugehört. Und ich habe irgendwie so einen Artikel gelesen, dass dass manche Leute gar nicht wissen, wo sie sind. Also kriegt ihr oft so einen Anruf, so hier, wir brauchen Hilfe und ihr sagt, super, wo müssen wir hin? Und die wissen weder in welchem Tal sie losgegangen sind, noch zu welcher Hütte sie wollten, oder also passiert das real?
Das passiert tatsächlich real. Der Vorteil ist mittlerweile, dass halt wenn man telefonieren kann, dass die Standarddaten, anhand den Standarddaten eine Lokalisation möglich ist. Was tatsächlich erstaunlich ist, dass Leute so lang laufen, bis sie nicht mehr weiterkommen. Also so lange im Schnee immer nach vorne gehen, irgendwann an Punkt X hinkommen und dann aber nicht mehr in der Lage sind, zurückzugehen. Weil halt häufig das Bergaufgehen leichter ist, als wenn ich mir wieder vorstelle, da auch zurückzugehen. Also das ist so eine ganz auch banale eigentlich Überlegung. Muss mir überlegen, wenn ich wo raufgehe, dann sollte ich mir auch in der Lage fühlen, dass ich da auch wieder zurückgehen kann dazu. Und nicht bis zum Anschlag laufe, bis ich an irgendeiner Kante bin, mich nicht weder vor noch zurück traue dazu, und dann diesen Punkt eigentlich letztendlich schon überschritten haben.
Hast du da irgendeinen Tipp? Weil, also ich fühle mich bei manchen Sachen auch persönlich erwischt. Dieses Thema, ich gehe in die Berge und hoppala, da oben könnte noch Schnee sein. Da tapse ich so häufig rein, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass da oben jetzt noch Schnee liegt. Eigentlich sollte ich es besser wissen, aber Und das andere ist genau dieses Thema, was du sagst. Ich tue mich viel leichter damit hochzulaufen als runter. Aber häufig, wenn ich dann oben bin, dann merke ich ja erst beim Abstieg, dass es zu einer Herausforderung führen wird. Wie kann ich das im Vorfeld schon mal abchecken, wenn ich da eher unerfahren bin?
Jetzt sage ich mal ganz einfach, ein Stück weit mal auszuprobieren, so banal das klingt. Also zu sagen, was bedeutet denn das im Schnee laufen dazu? Und jetzt ist Schnee nicht gleich Schnee, der kann in der Früh pickelhart gefroren sein noch, zum Beispiel im Frühjahr raus, wo ich gar keine Chance habe. Komme ich am Nachmittag an die gleiche Stelle, ist es tief nasser Schnee, ist es sulzig, wo ich eher in kürzester Zeit triefnass bin dazu. Also ein Stück weit das mal so im Kleinen sich zu heranzuertasten. Und wenn ich die Option habe, also zu sagen, erkenne ich denn den Weg noch, weiß ich denn noch, wo ich bin? Auch vielleicht nicht blindlings irgendwelchen Stabspuren zu folgen, die am Ende irgendwo hinführen und für mich eigentlich gar nicht mal geeignet sind. Und diese Frage, traue ich mich hier noch zurückzugehen? Dann hängt es natürlich am Schuhwerk dran. Schnee kann man begegnen mit dem richtigen Schuhwerk, mit Gamaschen, mit Stecken im Schnee gehen. Wenn es hart gefroren ist im Winter auf vereisten Rodelbahnen mit sogenannten Grödeln, das sind, muss man sich vorstellen, so vereinfachte Steigeisen, die unter die Schuhe geschnallt werden können. Also das gesamte Szenario eben im Blick halten und nicht zu sagen, na, da will ich jetzt rauf, jetzt laufe ich mal so weit, wie es geht. Das sind so die zum Thema Schnee. Und klar, wenn ich im Frühjahr bei grüner Wiese unten hochlaufe, das tut typischerweise in den letzten Jahren die Zugspitze, sind am Ende Einzelfälle, aber für die Leute mindestens so unangenehm zu sagen, beim halben Meter Nassschnee, da brauche ich unendlich lang, bin klitschnass. Also das ist eine wahrscheinlich schlechte Idee, das bis zum Anschlag zu gehen.
Okay, also immer mal wieder testen, tut mir das gerade gut, kann ich das? Und auch immer mal wieder das habe ich mir angewöhnt, in den Situationen dann ein paar Testschritte auch wieder in die andere Richtung zu machen, um zu checken, traue ich mir zu, hier auch in die andere Richtung wieder runterzukommen.
Genau, das ist so mal das Grundsatz, das gilt für jedes Gelände und Berg. Wie schaut es denn aus, wenn ich wieder runter muss?
Also das Thema Grödel war für mich tatsächlich auch so ein Gamechanger. Also ich Grödel fand ich super, kannte ich lange Zeit nicht, obwohl ich in München aufgewachsen bin. Also sich da wirklich mal mit der richtigen Ausrüstung vertraut zu machen, ist macht durchaus Sinn. Du hast ja vorher auch gesagt, ne, manche Leute sind irgendwie nicht vorbereitet, dass da oben Schnee liegt. Stimmt dieses Klischee denn noch von diesem Turnschuhträger im Schnee, vielleicht auch Touristen, wo man sagt, meine Güte, was denkt ihr euch da eigentlich?
Kurze Hose und Flipflops.
Ja, genau.
Also die mag es sicher geben, allerdings muss man schon auch sagen, alleine die Ausrüstung ist es nicht. Es ist die richtige Ausrüstung, auch der richtige Umgang damit dazu. Und die richtige Ausrüstung, das kann für den ambitionierten, erfahrenen Trailrunner der Trailrunning-Schuh sein, der für den Anfänger vielleicht völlig unangebracht ist, der noch nie im Schottergelände irgendwo runterlaufen musste, wo der eine mit den Trailrunning-Schuhen runtersprintet, für anderen, für den ist absolut zwingender, fester Bergstiegel erforderlich dazu. Also sowohl als auch, oder Menschen, die sich auf große Touren machen, typisches Beispiel zum Beispiel der Jubiläumsgrat, doch ein sehr ausgesetzter, langer alpiner Steig von der Zugspitze zur Alpspitze, wo man so quasi die ganze Palette sieht vom Trailrunner, aber auch Menschen, die mit viel zu großen Rucksäcken, viel zu viel Ausrüstung und dadurch eben sehr angestrengt halt da an ihre Grenzen gelangen dann dazu. Also das Thema Ausrüstung hat, es geht die richtige Ausrüstung, die richtige Menge und diese Ausrüstung auch beherrschen und das Ganze am besten noch ein Stück weit mit Reserven.
Also die passende Ausrüstung, weil du ja eben auch meintest, ne, zu wenig Ausrüstung ist genauso schlecht.
Ja, da habe ich mich schon gefeiert, weil ich immer mit einem riesen Rucksack rumlaufe und für jede denkbare Möglichkeit eigentlich gewappnet bin und habe mich schon toll gefunden, dass ich auf jeden Fall nicht zu wenig dabei haben werde, aber jetzt lerne ich, zu viel ist auch nicht.
Ich habe dich aber auch noch nicht auf dem Jubiläumsgrad gesehen.
Da wird mich auch keiner sehen, glaube ich. Ja. Jetzt hatte ich eine Frage im Kopf und habe sie, ach so, genau. Ich habe letztens ein Buch gelesen, da ging es um Geschichten der Bergwacht und da kam ganz oft dieser Satz, wir sind Retter, keine Richter. Stand das nur in dem Buch, weil es gut klingt oder ist das tatsächlich so eure Einstellung, dass ihr sagt, boah, manchmal könnten wir die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie die Leute da, wo die stehen, mit welcher Ausrüstung sie da stehen, mit welcher banalen Verletzung sie vielleicht da den Notruf abgesetzt haben oder sowas. Also ist das wirklich so, dass ihr sagt, wir urteilen nicht, wir retten einfach?
Also ja, einfach, würde ich am Ende des Tages ist es genau das unsere Aufgabe, das ein Stück weit auch hergeleitet. Wir sind unter dem Roten Kreuz unterwegs, also die Bergwacht ist Teil des Roten Kreuzes und da gehört die Neutralität und die Unabhängigkeit dazu, diese in der Not zu helfen und nicht zu fragen, wieso und weshalb und warum. Tatsächlich zu den genetischen Grundsätzen der Hilfe in Not erwartet man ja auch, wenn man das vergleicht, wenn man jetzt einen schweren Autounfall auf der Autobahn sieht, dann wird man auch nicht, wird der Rettungswagen, der Notarzt, der Hubschrauber nicht als erstes fragen, naja, war das jetzt grob fahrlässig, das darf an der Stelle nicht interessieren, sondern es gilt bestmöglich zu helfen und das ist schon auch die Grundhaltung. Und dann natürlich, am Ende sind wir alle Menschen und dann schaut man sich das Ereignis an und stellt sich dann schon die Frage, hier und da ist das vermeidbar gewesen. Wobei, gerade aus der Ferne dann zu urteilen, also in der Regel haben Rettungseinsätze, Unfälle, die stehen oft in einem viel größeren Zusammenhang, als man es augenscheinlich erleben kann. Und natürlich ist das gerade in den sozialen Medien ist die Verurteilung oder die Schuldzuweisung, mit der ist man da natürlich sehr schnell und da kann man sich eigentlich nur grundsätzlich wünschen, dass man da einen Schritt zurücktreten sollte, weil faktisch ist es einfach so, der verunglückt, der in Not gerät, der trägt als erstes mal die größten Folgen davon. Also ich gehe immer noch auch davon aus, dass sich keiner per se gewollt in eine Notlage bringt. Da mag es die ein oder andere Ausnahme auf dieser Welt geben, aber mit Vorsatz zu sagen, ich will heute in die Notlage geraten, denke ich, kann man den Menschen im Gebirge an sich nicht unterstellen. Also das wäre in meinen Augen völlig falsch. Aber ich denke, diesen Anspruch, den ja du selber für dich heute formuliert hast, mal, boah, ich helfe mir erstmal so weit selber und ich versuche möglichst nicht auf die Angewiesen von Dritten. Darin steckt ja auch ein Wert drinnen, der das Gebirgserlebnis halt auch unterscheidet. Also das wäre schon so eine Idee dazu zu sagen, also die Berge bieten uns in Teilen eine Freiheit, eben genauso unterwegs zu sein, wie wir das wollen. Und für den einen ist es der Klettersteig, für den anderen ist es eine schwere Kletterroute, die er vielleicht mit oder ohne Seilsicherung bewältigt. Und das ist eine Freiheit, die wir im übrigen Leben eigentlich an ganz wenigen Stellen noch so erleben dürfen. Und damit geht halt gleichzeitig, das wäre die andere Seite, der Anspruch her, aber geht auch verantwortlich mit dieser Freiheit um. Weil diese Freiheit natürlich schon auch wieder ein Stück weit in Frage gestellt wird, wenn man es im gesellschaftlichen Kontext geht dazu. Also es sind einfach beide Seiten, diesen Erlebnisraum Berge halt auch ein Stück weit dafür zu erhalten.
Das ist ja auch so das Schöne, was ich erleben durfte in dem Moment, wo ich in die Bergwelt eintauche, sind ja auch andere Menschen da, die da teilweise schon eine Weile drin sich bewegen und die geben mir genau diese Werte, von denen du gesprochen hast, geben sie mir mit. Ne? Ich erlebe das immer wieder auf Hütten, wenn ich da bin. Der Umgang da miteinander, das ist einfach ein so viel anderer als im Tal, wo ich merke, dieselben Menschen gehen plötzlich anders miteinander um. Sie haben ein anderes Gefühl für Mitmenschen, für Natur. Und das ist ja auch sehr, sehr schön, sich in der Natur zu bewegen, um dadurch genau das, diese Verhaltensweisen lernen zu dürfen, von denen du gerade gesprochen hast. Ne?
Ja, also es ist auch ein gutes Beispiel natürlich, wenn es um das Thema Verantwortung geht. Also wenn man zum Beispiel an den Hüttenwirt denkt, oder? Wenn man da reserviert und halt vielleicht ist dann das Wetter schlecht oder man ist krank geworden oder es ist was auch immer dazwischen kommt, dass man da Bescheid gibt, weil natürlich dieser Hüttenwirt rechnet mit jemandem, rechnet, dass man auf die Hütte kommt. Und wenn man da nicht absagt und das ist gerade eine hochalpinere Hütte und wo man in Erwägung zieht, naja, wo bleiben die jetzt? Sind die verunglückt? Brauchen die Hilfe? Also das gehört tatsächlich mit dieser Verantwortung, wenn man ins Gebirge geht, damit auch zu. Und das ist auch die Bergretter sind immer höchst motiviert. Also wenn der Melder geht, wenn der Notruf kommt, dann fragt keiner wieso, weshalb, warum, sondern da ist ein Mensch, der braucht Hilfe erst einmal dazu. Und das heißt halt auch, das aber auch mitzubedenken. Egal, ob es ja jetzt ehrenamtlich, da ist es natürlich nochmal, wenn man sich das vor Augen fällt, der verlässt vielleicht seinen Feierabend, der verlässt am Wochenende die Familie, aber genauso auch der Hauptamtliche, sie tun das in der festen Überzeugung, da ist ein Mensch, der braucht meine Hilfe auch dazu und die soll ihm auch zuteil werden. Das ist schon was, was diesen Raum Erlebniswelt Berge auch auszeichnet. Und ja, da kann man ein Stück weit, wenn man es so will, schon auch ein Stück weit einen Appell aussprechen, damit sorgsam umzugehen.
Ja, ich glaube gerade auch eben
Total.
dieses Absagen bei Hütten. Also wir hatten das ja jetzt auch bei der Hütte, wo wir dann auf 2500 Meter ankamen. Da hat uns der Hüttenwirt aus dem Fenster gesehen, hat gesagt, nein, bitte nicht den direkten Weg zur Hütte nehmen, der ist zu gefährlich. Ihr müsst einmal das Schneefeld runter über den Fluss.
Er hat angerufen.
Er hat uns angerufen,
Ja.
ja. Und
Ja.
auf der anderen Seite das Schneefeld wieder rauf.
Und wir waren am Schimpfen wie ein Rohrspatz, weil das bedeutete nochmal eine Stunde Umweg. Aber es ist halt so, ne? Und dann darf ich auch auf die Leute hören, die die Expertise da in dem Bereich
Ich
haben.
fand es super, dass er am Fenster stand und gewartet hat und geguckt hat, wer da kommt und uns auch zuordnen konnte. Wir haben aber auch zwei Salatköpfe mitgebracht, ne, wegen frischen Lebensmittel auf der Hütte. Vielleicht wollte er nicht, dass die Salatköpfe kaputt gehen, auf die er sich schon den ganzen Tag freut.
Das heißt, die Conclusio, immer zwei
Immer
Salatköpfe
Salatköpfe
dabei.
dabei
Immer
haben, genau.
Salatköpfe ist gut, ja.
Genau. Roland, mich interessiert, was sind denn aktuell von eurer Bergwacht auch so die größten Herausforderungen? Was ist denn das, wo du jetzt sagst, so, das challenged uns jetzt gerade irgendwie am meisten? Sind es die Bergsteiger? Ist es die Natur? Was ist es gerade für euch als Organisation?
Also dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, weil natürlich versucht man auch immer besser zu werden und die Möglichkeiten sind dazu vorhanden und auch ja den ganzen Schritt zu halten. Das ist das eine natürlich. Dann auch schon diesem eigenen Anspruch gerecht zu werden, der Vielzahl der Menschen, also die Einsätze sind in den letzten Jahren, in den Sommermonaten einfach gestiegen. Also wenn man so einen Hotspot jetzt mal nimmt, wie Berchtesgaden, Ramsau, die hochalpinen Ziele auch oder Garmisch oder Oberstdorf, naja, da haben die Bergwachten teilweise mehrere Einsätze am Tag. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, das zu leisten. Und die Leute, die in der Bergwacht natürlich aktiv sind, die wollen Bergrettung machen. Damit der ganze Apparat aber auch funktioniert, damit Ausbildung stattfindet, eine hochwertige Ausbildung finanziert werden kann, dass die Ausrüstung natürlich auch passt dazu. Also teilweise bringen auch die Bergretter natürlich ihre persönliche Ausrüstung mit da ein. Das alles, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass das alles leistbar ist am Ende, das ist so die eine der großen Herausforderungen dazu.
Das heißt, wie wird das finanziert? Das ist wahrscheinlich überwiegend spendenbasiert, oder?
Also so mal ganz vereinfacht dargestellt, es gibt so drei Säulen der Finanzierung. Das sind einerseits die Einsätze, also wir bekommen Pauschalen von den Krankenkassen, wenn wir einen Rettungseinsatz durchführen, wo es eine notfallmedizinische Versorgung gab. Der Freistaat Bayern finanziert uns Fahrzeuge und die dritte ganz große Säule sind auch nach wie vor Spenden. Also wenn man mal im Tal ist und sieht da ein Gebäude, da steht Bergrettungswache Oberstaufen drauf im Allgäu, dann muss die Bergwacht selber dafür sorgen, dieses Geld zu generieren, um so eine Rettungswache zu bauen, weiterzuentwickeln, umzubauen, zu erhalten. Also die Spendensäule ist nicht zu vernachlässigen.
Ja, auch wenn du sagst, wir geben auf jeden Fall gleich nochmal die Homepage durch für alle, die sagen, boah, da möchte ich jetzt dabei sein, das möchte ich unterstützen, da spende ich jetzt, weil ich wusste eh nicht, wohin mit meinem Geld auf zur Bergwacht. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin so begeistert, ich will da jetzt nicht nur spenden, sondern ich will da auch mitarbeiten, du hast da vorher von einer sehr umfangreichen Ausbildung gesprochen. Was, nach welchen Leuten sucht ihr denn so? Reicht es, wenn man so gerne wandert oder was kommt da auf einen zu, wenn man da sagt, ich möchte jetzt auch Bergretter werden?
Salatkopf. Ja,
Salatkopf.
verstehe ich sofort die Idee. Es hilft halt, oder die Voraussetzung ist, man muss jetzt kein Extrembergsteiger sein, man muss jetzt nicht im 10. Grad klettern oder Expeditionsbergsteiger. Bei uns ist wichtig, dass man nach wie vor, auch wenn das Thema Skifahren ein Stück weit weniger wird in Bayern, aber gerade im Bayerischen Alpenraum, man muss Skifahren können, man muss auf Skitour unterwegs sein, also auch Kondition haben, da auch die Fähigkeiten der Kameradenhilfe. Das ist so das Winterthema und das Sommerthema, das sind die Eingangstests. Also wenn man zur Bergwacht will, muss man Eingangstests im Sommer und im Winter machen. Und im Sommer kommt dann das Klettern bis zum vierten, fünften Schwierigkeitsgrad hinzu. Und wenn man diese Eingangstests bestanden hat, dann wird man in Bergrettung ausgebildet. Und das macht natürlich da Sinn, wenn man jetzt ja irgendwo wohnt, wo es keine Bergwacht gibt, wo es auch keine Berge wird. Also Voraussetzung ist natürlich, gibt es da Berge, gibt es da eine Bergwacht, wo ich mich auch einbringen kann. Also das ist eine Ausbildung, die neben dem normalen Leben durchgemacht wird. Also, und hinterher muss man eben auch zur Verfügung stellen und dann braucht es halt eben eine Bergwacht. Also der Erstkontakt ist, ich will zur Bergwacht, gibt es denn überhaupt eine Bergwacht bei mir? Kann ich denn so das Thema Sommer- und Winterbergsteigen, habe ich dann Zugang dazu? Und letztendlich entscheidet natürlich, gefallen mir auch die Menschen, passe ich da rein, bin ich auch bereit, mich dauerhaft einzubringen?
Okay, das heißt, an der Ostsee hinterm Deich links wird's schwierig.
Da wird es einfach schwierig dann, genau.
Das Abseilen
Ein-Mann-Bergwacht
zu
für die
üben.
Düne. Ja,
Okay, für die Schafe.
ja klar, weil wenn es lang dauert, die Ausbildung, und man hinterher eigentlich oder keine Zeit hat, wenig, dann macht es halt natürlich, ist es für keinen ein Gewinn.
Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, ihr lebt ja durch die Routine, ne?
Ja.
Da dann in Teilzeit irgendwie, weiß ich nicht, einen Monat im Jahr zu arbeiten, ist wahrscheinlich auch nicht so hilfreich, weder für euch noch für die, die auf eure Hilfe angewiesen sind.
Ja, aber das ist nicht das Modell, das funktioniert am Ende.
Jetzt hast du gesagt, die Ausbildung ist umfangreich. Was passiert denn in so einer Ausbildung? Wie darf
Also
ich mir das vorstellen?
letztendlich geht es um Rettungstechniken und man kann ja beim Bergsteigen einerseits selber le lernen, quasi, wie kann ich mir behelfsmäßig helfen. Und in der planmäßigen Rettung geht es darum, also mit planmäßigem Rettungsgerät, mit verschiedensten Seiltechniken, mit Tragetechniken, erstens die technische Rettung sicherzustellen. Und dann ist auch ein ganz großer Bereich die notfallmedizinische Versorgung. Es ist ja nicht so, dass immer ein Notarzt gerufen wird oder notwendig ist, das wäre gar nicht durchführbar, sondern dass auch tatsächlich, so wie im Straßenrettungsdienst auch, die Versorgung auf der Piste beispielsweise oder auch beim Wanderunfall zunächst einmal die Bergretter selber übernehmen und dann auch den Transport über den Wanderweg zum Fahrzeug hin oder dann auch in Zusammenarbeit in der Luftrettungsausbildung mit den Einsatzhubschraubern eben diese Verfahren kennenlernt und wie das abzuwickeln ist. Dann kommt noch das ganze Thema Einsatztaktik dazu. Also wie gehe ich vor über das Thema Kommunikation? Und natürlich ein großes Thema ist auch das Thema Risikobewertung. Weil natürlich geht man beim Bergsteigen an sich, aber auch in der Bergrettung ein erhöhtes Maß an, ja, setzt man sich Unsicherheiten und Risiko aus, als dass ich als Bürger tue, wenn ich auf der Straße oder in der Sporthalle mich bewege dazu. Und die Eigensicherheit ist schon auch ein ganz großes Thema im Rettungseinsatz.
Okay, und ein großer Lohn, den ihr als Bergretter dann ja bekommt, ist ja vor allem das Thema Dankbarkeit, ne? Dankbarkeit der Menschen, denen ihr helft. Was kann ich denn, wenn ich jetzt so in den Bergen unterwegs bin, also klar, jeder, der viel in den Bergen ist, darf sich mal überlegen, ob nicht eine Spende auch das Richtige wäre. Aber was kann ich euch denn sonst Gutes tun, wenn ich euch mal irgendwie über den Weg laufe? Was hilft euch, diese Motivation aufrechtzuerhalten?
Salatköpfe vielleicht?
Salatköpfe, die Spende wird natürlich auch hier, ist immer begrüßenswert und sicherlich, ich glaube, mit Respekt für die Leistung, mit einer Anerkennung, wie immer, die auch ausschaut dazu, rücksichtsvoll auch vielleicht auch Verständnis haben, wenn man mit dem Mountainbike oder mit dem Wanderweg unterwegs ist und da kommt der Bergwachtfahrzeug, wenn man vielleicht auch angestrengt ist, auf die Seite zu gehen und sich ein Stück weit rücksichtsvoll zu verhalten. Und das Gleiche gilt ja auch, in den Bergen arbeiten ja auch Menschen, also die Almwirtschaft, die Bergbauern, wo natürlich die unterschiedlichen Interessen aufeinander prallen, da hier ein Stück weit mit Respekt und ja, Anerkennung dessen, was der andere tut, auch umzugehen.
Ein Punkt, der mich noch interessiert, du hattest eben gesagt, okay, ein Teil eurer Arbeit ist die Rettung, das andere ist ja auch die Sensibilisierung für die Natur, in der ihr seid. Habe ich das richtig verstanden?
Das ist so, daraus kommt es natürlich und die Sensibilisierung findet auch einfach dadurch statt, dass es Teil der Ausbildung ist. Also neben dem Sommerrettung, Winterrettung, Notfallmedizin und Luftrettung gibt es auch eine Ausbildung im Naturschutz. Also auch das eigene Verhalten, wo bin ich denn, in welchem Gelände, was ist mein, wie schaut Flora und Fauna in meinem Einsatzgebiet, auch dann die Kenntnisse zu haben und diese auch vor Ort auch weiterzugeben und darauf hinzuweisen dazu. Also wir machen keine politische Naturschutzarbeit, aber auch ganz praktisch auch den Bergbauern zu helfen oder auch am Bahnbetreiber zu helfen, wenn es gemeinsam um eine Arbeit am Berg geht dazu. Das ist so auch eine traditionelle Aufgabe und schon gehört auch nach wie vor mit zur Bergwacht dazu. Und das Thema Umweltgefahren, vielleicht um den Bogen da noch zu spannen, das ist natürlich ein Thema, das uns auch ein Stück weit beschäftigt. Jetzt haben wir nur noch wenig vergletscherte Bereiche in Bayern, aber Themen wie Starkniederschläge, Hochwasser oder Bergwaldbrandbekämpfung, das sind auch Themen, wo die Bergwacht einfach, weil sie vor Ort ist, unmittelbar mit eingebunden ist.
Also super abwechslungsreich auch einfach, ne? Da ist ja auch jeder Einsatz ein anderer und das stelle ich mir auch irgendwie spannend, aber auch ein bisschen stressig vor, wenn der Melder piepst, dass du nicht weißt, was kommt jetzt auf dich zu.
Ich habe ein bisschen Bedenken, wenn ich dieses Gesicht sehe, dass du schon wieder.
Ja, ich wäre raus, weil allein das Thema Gewitter in den Bergen, da bin ich raus. Also das ist mir nicht geheuer.
Vielleicht zum Thema Ausbildung nochmal der Hinweis. Also wir machen keine Breitenausbildung. Also wenn heute jemand das Bergsteigen, das Skifahren lernen will, dann geht er zur Skischule oder er geht zu einer Alpenvereinssektion oder zu einer Bergschule dazu. Also das machen wir so mal im Unterschied zur Wasserwacht, die zum Beispiel auch Schwimmkurse anbietet. Das machen wir nicht. Wir sind, wie gesagt, primär im Einsatzwesen unterwegs und bilden unsere eigenen Leute aus und fort.
Okay, das heißt, die Leute bringen die Skills mit, die notwendig sind, und ihr sammelt die und
Verfeinert sie noch.
verfeinert die in einem System, in dem dann gerettet werden kann.
Genau, richtig, so ist immer der Unterschied.
Cool.
Bevor wir zu den drei Fragen kommen, die wir jedem Gast immer noch stellen, wo kann man euch denn finden? Also wir haben schon gehört, du sitzt in Bad Tölz, aber vielleicht auch online für die Leute, die sagen, ich möchte spenden oder ich möchte nochmal mehr Infos haben. Wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen? Wo findet man euch?
Genau, uns gibt's in den sozialen Medien natürlich, Bergwacht Bayern, oder es gibt auch natürlich unseren Internetauftritt auf bergwacht-bayern.de. Da findet man auch ganz oben einen Reiter, da steht Rettungsteams und da findet man alle Bergwachtbereitschaften, wenn man jetzt einen gewissen Bezug hat zu einem bestimmten Ort, wo man die auch unterstützen kann mit Spenden, wenn man das große Ganze, es gibt neben der Bergwacht Bayern auch die Stiftung Bergwacht, die betreibt hier in Bad Tölz ein großes weltweit einmaliges Ausbildungszentrum für Luftrettung. So kann man auch das gesamte Thema auch, wenn man will, unterstützen. Diese beiden Wege gibt es dazu.
Okay, cool. Weihnachten ist ja noch weit, aber wer jetzt schon ein paar Euro übrig hat und sich immer gefragt hat, wohin mit dem Geld, Bergwacht ist auf jeden Fall ein guter Ansatz.
Vor allem, wenn ich selber gerne in den Bergen unterwegs bin.
Ja. Roland, wir haben noch drei Fragen, die wir jedem Gast stellen, beziehungsweise sind es Sätze, die man vervollständigen darf. Dürfen wir sie dir auch stellen?
Ja, ja klar. Ich hoffe, ich springe den Zeitrahmen nicht.
Nein, nein.
Der Podcast ist ja irgendwas mit Sport, von daher bieten wir jedem Gast die Möglichkeit an, den Satz zu vervollständigen. Sport ist für mich.
Sport ist für mich ziemlich wichtig, seit ich jung bin, bis heute dazu, und ja, bietet ganz viele Möglichkeiten, ja, das Leben sinnvoll zu gestalten.
Darf ich fragen, was machst du an Sport, wenn du nicht gerade in den Bergen rumhüpfst, beziehungsweise jetzt mittlerweile am Schreibtisch sitzt?
Mittlerweile am Schreibtisch, so Bergsport in verschiedensten Weisen, also so klassischerweise Skifahren, besonders Telemark-Skifahren, auf Skitour viel. Das Klettern ist ein bisschen weniger geworden, einfach im Alter, aber das ist so eins der Themen. Ich sitze gerne auf dem Rennradl dazu. Mittlerweile ab 50 macht es auch Sinn, ins Fitnessstudio zu gehen, obwohl ich das ja nicht so gern mache, aber so auch langfristig gesehen bringt es dann doch so einen Benefit, der nicht zu vernachlässigen ist.
Schön.
Jetzt bin ich gespannt, was ein Bergretter zu dem nächsten Satz sagt. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist. Gibt's da noch was, was dir noch vorschwebt, was du gerne mal machen würdest?
Ich hatte die letzten Jahre ein paar Sportverletzungen. Ich hoffe gerade wieder, dass mein Zustand irgendwann so ist, dass ich wieder möglichst schmerzfrei wieder zum Klettern gehen kann.
Okay. Wurdest du gerettet?
Nee, ich würde nicht gerettet. Das war eher profan auf die Weichbodenmatte gefallen und sich dabei eine Sehne abgerissen.
Oh je. Das passiert also auch einem Bergretter.
Genau. Und das andere war ein Wassersportunfall, wo die Schulter kaputt gegangen ist dabei.
Großartig. Oben, unten, kaputt, genau. Die Mitte bleibt. Okay, cool. Und das Letzte, Roland, du hast ganz, ganz viel schon uns an wertvollen Hinweisen gegeben. Am Ende ein Impuls, der mir wichtig ist, anderen an dieser Stelle noch mitzugeben ist.
Oh, das wären jetzt mehrere Impulse eigentlich.
Du darfst auch mehrere nennen.
Also Bilder sind natürlich toll, gell? Aber Bilder sind natürlich brutal trügerisch und Bilder inspirieren uns, aber einerseits die Bilder zu hinterfragen, und sich einfach so mit einem gewissen Reserven unterwegs sein, wenn man draußen ins Gebirge geht. Es gibt oft keinen doppelten Boden, es gibt keinen zweiten Versuch, und das einfach im Bewusstsein mitzuhaben, vom Leichten sich zum Schwierigen einfach ein Stück weit Zeit zu lassen und nicht gleich mit den spektakulärsten Zielen sich die vorzunehmen. Das ist so ein Wunsch. Und andererseits, was wir schon vorher gesprochen haben, diesen Wert der Freiheit, den wir im Gebirge haben, mit Verantwortung zu schützen. Das wäre eigentlich so das Wichtigste.
Das bringt cool. Den ganzen Podcast ganz gut in eine Nutshell quasi nochmal zusammen, was du sagst. Ja, super spannende Folge. Ich freue mich voll, dass wir sie gemacht haben. Roland, danke für deine Zeit an dem Abend. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall vielleicht auch andere noch mit einem anderen Auge jetzt durch die Berge wandern.
Und es ist tatsächlich kein Notruf reingekommen in der Zeit.
Das ist kein Notruf.
Okay, cool. Also Roland, vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, Roland hat eben die Adressen genannt. Guckt da mal vorbei, folgt auch auf den sozialen Medien, um auch da einfach dieses Grad an Sensibilisierung, von dem du eben gesprochen hast, ne, das werdet ihr ja auch auf euren sozialen Medien teilen, da immer mal wieder drauf hinweisen, was worauf darf ich gerade achten, worauf nicht. Wenn ihr Fragen habt, geht da auch einfach auf die Bergwacht zu, sprecht mit den Leuten, das sind die Erfahrungen, durfte ich machen, alles super liebe Menschen, die super hilfsbereit sind und auch wahrscheinlich froh sind, mal mit Leuten zu sprechen, wenn es nicht unbedingt in einer brenzlichen Situation ist, sondern auch einfach in einem lockeren Gespräch. Und wenn ihr an uns Fragen habt zu der Folge oder Themen, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal super spannend in einem Podcast, dann kontaktiert auch gerne uns auf Instagram, entweder die Belle at Weltenbummlerin on Tour oder mich at Anselm Mors.
Genau, und wir freuen uns, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Belle und Anselm. Bis dahin, ciao.
Ciao. Ciao, servus, bitte.